Round-the-World-Tickets, die gehen so ab 1500 € los, hatten wir schon gesagt. Das sind dann, das richtet sich nach den Zwischenstopps, die ich drin habe. Das wird nach, je nach Allianz, die haben da so ein bisschen unterschiedliche Methoden, wie der Preis berechnet wird, nach Teilflügen oder nach Zwischenstopps oder nach Kontinenten oder so. Und dann kann man so mit 2000 € würde ich einfach mal kalkulieren, dann kommt man schon ganz, ganz gut rum mit 4, 5 Stopps über alle Kontinente.
Ja, das war Dirk, unser Planetenreiter. Er ist wieder zu Gast zum 5. Mal in 130 Off the Path Podcast Folgen und ich freue mich wie immer sehr. Ein sehr, sehr angenehmer Gast, mein absoluter Lieblingsgast und ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso auf ihn wie ich. Wir haben sehr, sehr lange gesprochen über die Planung einer Weltreise und ja, Dirk hat super Tipps, wie ihr eure Weltreise demnächst super einfach planen könnt. Wir sprechen viel über Flüge, hauptsächlich über Flüge, welche Route ihr nehmen sollt, welche Airlines ihr vielleicht euch anschauen solltet, beziehungsweise welche Allianzen. Es gibt ja da mehrere auf der Welt. Praktische Apps, über Kreditkarten sprechen wir. Versicherungen, also ein sehr, sehr ausführliches Thema zum Thema Weltreise und ich freue mich sehr, dass er wieder Zeit gefunden hat, mit mir über dieses, ja, also ich würde es jetzt nicht komplex nennen, aber doch sehr ausführliche Thema zu sprechen. Bevor wir in diese Folge reinspringen, möchte ich einmal ganz kurz Werbung machen, weil sie auch wirklich sehr, sehr gut zu diesem Thema passt. Wir haben einen tollen, tollen Partner für die nächsten Folgen an Land ziehen können. Und zwar ist das Flightride. Flightride.de. Der ein oder andere kennt es vielleicht, für die, die es nicht kennen. Es ist eine sehr, sehr coole ein sehr, sehr cooles Unternehmen, was ich selber persönlich schon sehr lange nutze, um meine Entschädigungsansprüche an Airlines durchzusetzen. Wie ihr wisst, fliegen wir natürlich sehr viel. Und ihr wisst auch, dass wir das ein oder andere Mal immer wieder Geld zurückbekommen haben von Airlines. Und das haben wir meistens mit Flightride durchgesetzt. Ganz egal, wie teuer euer Flugticket war, wenn ihr aus der EU abgeflogen seid oder in die EU reingeflogen seid oder die Airline eine EU-Airline ist, dann habt ihr Ansprüche auf Entschädigung bei Verspätungen von über 3 Stunden. Das liegt dann so zwischen 250 bis 600 €. 250 ist für Kurzstrecken, ich glaube 400 € ist für Mittelstrecken und 600 € ist für Langstrecken. Also richtig viel und meistens liegen die Ticketpreise sogar unter diesem Preis und das ist eigentlich egal. Ihr bekommt, wenn ihr, sagen wir mal, nach Bangkok fliegt von Berlin aus und für das Ticket, sagen wir mal, 350 € gezahlt habt und die Airline, irgendeine, euch 4 Stunden zu spät nach Bangkok bringt, dann bekommt ihr, obwohl ihr nur 350 € gezahlt habt, 600 € zurück. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Und das Ganze könnt ihr bis zu für Flüge, die 3 Jahre zurückliegen, machen. Also sehr, sehr cool. Und das Tolle daran ist, ihr habt überhaupt gar keinen Stress, ihr müsst euch um nichts kümmern. Ich habe gerade tatsächlich, bevor wir diesen Deal mit Flightride eingetütet haben, schon einen Case offen. Der ist jetzt schon seit 2 Monaten am Laufen, aber nicht für mich, sondern für meine Oma. Die ist ja jetzt nicht so computerversiert, aber die hatte eine Flugverspätung mit Condor gehabt, wo sie sie nicht mitgenommen haben von Kapstadt nach Frankfurt, weil der Flugverspätung hatte. Und dann sie ist 24 Stunden zu spät gekommen und ihr stehen jetzt 600 € zu. Und das sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir das bald bekommen. Und ich habe auch letztes oder vorletztes Jahr habe ich mit Flightride 600 € für unseren Flug mit Qatar Airways zurückbekommen nach Tokio. Da sind wir nämlich auch 24 Stunden zu spät angekommen. Also total super. Der Flug war damals von Amsterdam über Doha nach Tokio. Und weil der Flug Verspätung hatte von Amsterdam nach Doha, haben wir den Anschlussflug nach Tokio verpasst und dann haben wir nach der Reise 600 € zurückbekommen. Also wirklich ein sehr tolles Unternehmen, was diese ganze Bürokratie und diesen ganzen Stress mit den Airlines für euch übernimmt. Ihr habt überhaupt keinen Stress, einfach alles ausfüllen, eure Tickets hochladen, ein Dokument unterschreiben, dass Flightride diesen Case für euch durchführen kann gegenüber der Airline und dann könnt ihr euch zurücklehnen und dann vergehen die Wochen und irgendwann bekommt ihr eine E-Mail, wo dann drin steht, wir waren erfolgreich, dir steht so viel Geld zu. Wohin dürfen wir das überweisen? Also sehr cool. Und wir haben sogar einen kleinen Deal rausholen können. Mit dem Code OFFTHEPATH-15 bekommt ihr 15 Euro Rabatt auf die Provision von Flightride. Die nehmen natürlich im Erfolgsfall, ne? Also wenn sie nicht erfolgreich sind, weil ihr keinen Anspruch habt, warum auch immer, zum Beispiel, weil es höhere Gewalt ist, dann hat man keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Ist uns auch mal so passiert zwischen Florida und Brüssel, also zwischen Miami und Brüssel sind wir mal geflogen und da war der Terroranschlag damals in Brüssel und da mussten wir an einen anderen Flughafen fliegen und dann haben wir, also ganz, wir waren ganz viel zu spät, 12 Stunden zu spät und da konnten wir unsere Ansprüche nicht durchsetzen, weil es halt irgendwie, ja, weil es halt die Airline nichts dafür konnte, dass da ja natürlich ein Terroranschlag war. Aber wenn Flightride erfolgreich ist, dann nehmen die eine Provision und mit dem Code OFFTHEPATH-15 bekommt ihr nochmal 15 Euro Rabatt darauf. Also schaut euch das gerne mal an. Flightride.de ist die Webseite. Mit dem Code OFFTHEPATH-15 bekommt ihr 15 Euro Rabatt. Das Ganze steht auch nochmal in den Shownotes unter www.offthepath.com/Folge 130, also 130. Genau. Also sehr, sehr cool, dass Flightride mit an Bord ist. Auch lange, viel länger gesprochen, als ich eigentlich müsste. Aber ich finde das Unternehmen wirklich super. Ich finde, das ist, macht das Ganze viel einfacher, weil ich habe früher auch schon versucht, durch bei Airlines durchzukommen, wenn sie mal Gepäck verloren haben, wenn sie uns verspätet ans Ziel gebracht haben. Und es war immer ein Pain, es war immer Problem. Sie ignorieren dich für ganz lange, dann bekommst du nur vorgefertigte E-Mails und wenn du das über so ein Unternehmen machst, funktioniert das wunderbar, du hast überhaupt keinen Stress und ich habe bisher immer Geld zurückbekommen, also sehr cool, flightride.de. Genau, ansonsten sprechen wir heute über Weltreise mit Dirk und wir sind auch von einer kleinen Weltreise zurück. Es ist halt, ist ein Weilchen her, dass eine neue Folge online gegangen ist. Ich muss tatsächlich mal schauen, was die letzte war. Mit Vicky am 2. Mai, da sind wir gerade aus Australien zurückgekommen. Genau, und dann waren wir jetzt die letzten 10 Tage in Irland unterwegs auf einem Roadtrip. Sehr, sehr geil, so viel vorweg. Also Irland hat mich total fasziniert, ein richtig geiles Roadtrip-Land. Wir sind 2.500 Kilometer vom nördlichsten Punkt Irlands bis an den südlichsten Punkt gefahren. Den ganzen White Atlantic Way entlang, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und darüber kommt demnächst auch nochmal eine eigene Folge, was wir dort alles erlebt haben. Besonders der Norden hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich hoffe, ihr freut euch darauf. Mal wieder eine Abenteuerhappen-Folge. Ist ja schon ein Weilchen her. Ich glaube, die letzte war im Dezember. Und der ein oder andere hat schon gefragt, wann mal wieder Line zu hören ist. Also bald und nun ganz, ganz viel Spaß mit Dirk, dem Planetenreiter. Schaut unbedingt mal auf seiner Webseite vorbei. Link zu seiner Webseite findet ihr in den Shownotes, wie gesagt. Und da findet ihr übrigens ganz, ganz viele Shownotes. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mindestens 12 Links in den Shownotes. Ich muss das noch ein bisschen erweitern. Sehr, sehr viel. Und wie gesagt, Dirks Blog ist derplanetenreiter.de. Schaut dort vorbei, schreibt ihm eine Nachricht, damit er vielleicht das 6., 7., 8., 9., 10. Mal hier ist und irgendwann diesen Podcast übernimmt.
Ja, guten Morgen, lieber Dirk. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, guten Morgen.
Du bist ja Stammgast, ne?
Ja, kann man fast schon sagen, befürchte ich.
Ich zähle kurz nach, das 4. Mal?
Ich glaube sogar das 5. Mal.
Nein.
Doch.
Warte mal, über welche Themen haben wir denn schon alles gesprochen?
Wir haben Amazonas mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ja.
Wir haben also Peru und Kolumbien war das. Und
stimmt.
Ein bisschen Brasilien. Dann haben wir Tansania mal gemacht.
Ja, erinnere ich mich dran.
Wir haben Botswana gemacht.
Erinnere ich mich auch dran.
Als ich in Irland war, haben wir was gemacht? Weiß ich schon gar nicht mehr. Wir haben Osterinsel gemacht.
Osterinseln,
genau. Ja, richtig. Und jetzt ist die Nummer 5, ist Weltreise. Was ja das so ein bisschen eine Klammer um die ganzen Themen irgendwie setzt.
Ja, absolut. Wow, schon 5 Mal. Wow, okay. Also du bist am meisten da gewesen. Und dir reicht auch so schnell niemand mehr das Wasser. Ich glaube Stefan Ort war jetzt zum dritten Mal da.
Ja, wenn man, ich mag dieses Podcast-Format halt sehr gerne und denke mir immer, es gibt eigentlich viele Themen, über die man sich sehr gut unterhalten kann, sodass es auch wirklich einen praktischen Wert für die Hörerschaft hat. Und wenn sich diese Themen finden, wie jetzt die Weltreise, du hast das Buch geschrieben, ich dachte mir, da gibt's noch keinen Podcast bei dir, lass uns mal darüber sprechen, passt es doch sehr gut. Und ja. Weltreise ist ja ein Riesenthema in vielen Blogs, wenn ich sehe, was da für epische Artikel geschrieben werden, wie man sich auf eine Weltreise vorbereitet, da kann man auch mal eine Stunde drüber sprechen, glaube ich.
Ja, absolut, absolut. Aber es wird auch, das Thema Weltreise wird auch immer ein bisschen überdramatisiert, wie komplex das Thema eigentlich ist, aber man muss eigentlich nur in den Flieger, einen Flug buchen und losfliegen. Richtig. Ein paar Sachen muss man halt schon noch vorher organisieren. Aber ja, darüber sprechen wir heute ein bisschen. Du hast es ja gerade gesagt, wir haben hier bei Off the Path ein Buch drüber geschrieben. Du hast wahnsinnig tolle Erfahrungen auf deiner Weltreise gesammelt und ja, quatschen wir mal ein bisschen drauf los, wie man das Ganze doch am besten organisiert.
Genau. Ich habe eine kleine Abgrenzung, wer mir lieb. Was ist eigentlich eine Weltreise? Worüber reden wir hier? So klassischerweise, es gibt ja so einen Club in London, der Club der Weltreisenden. Da kann man Mitglied werden, wenn man die Erde einmal in einem Stück in eine Richtung über alle Längen gerade umrundet hat. Dann kann ich da sagen, ich bin jetzt hier in Frankfurt, ich fliege einmal über den Atlantik, Amerika, über den Pazifik, Asien und komme wieder in Frankfurt an. Richtung ist eigentlich egal, Ost, West, West, Ost. Und dann habe ich eine Weltreise gemacht. Erstmal so Dauerreisende nehme ich jetzt mal aus, was wir hier haben, sondern es geht jetzt hier, glaube ich, um Weltreise in einem begrenzten Zeitraum, 3 Monate, 6 Monate. Und die möchte ich organisieren und darüber sprechen wir jetzt, glaube ich. Also so Nomadentum, digitales Nomadentum und so, lassen wir mal weg. Sondern so ganz klassisch. Ich kann mir eine Auszeit nehmen, ich habe den schönen Luxus und kann mir eine Auszeit nehmen und mir die Weltreise leisten und habe 3 Monate, was bei mir zum Beispiel die Zeit gewesen ist und was eine super Zeit ist für eine Weltreise. Oder wenn ich auch 6 Monate habe oder 10, also einen definierten Zeitraum, mit dem ich das machen kann, darüber sprechen wir jetzt. Ja. Und ich glaube, das, was zu Anfang dasteht, ist natürlich, muss ich irgendwie mir überlegen, wo will ich eigentlich hin? Was für eine Route möchte ich fliegen? Wenn ich fliegen will, ergibt sich die Notwendigkeit, mir über die Tickets Gedanken zu machen. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, ja. Ich habe ungefähr eine Ahnung, ich möchte dahin, ich möchte von dort nach dort und dann möchte ich dahin. Und was für ein Flugticket brauche ich? Das ist, glaube ich, so die Grundlage, die mit der Routenplanung irgendwie einhergeht. Da ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen das Henne-Ei-Problem für viele Leute. Die wissen nicht, wie und wo man am besten hinfliegt und das verbinden kann. Und das ist so ein bisschen schwierig. Und das muss man, glaube ich, es gibt ein paar Tools im Netz, über die können wir auch gleich sprechen. Und es ist auch gar nicht so schwer, wenn man ein bisschen recherchiert. Und ein bisschen Zeit sollte man natürlich da auch für aufbringen. Bei den Tickets gibt's eigentlich 2 Optionen, wie ich finde. Es gibt die Option, dass ich ein Weltreiseticket mir zusammenstelle und das kaufe. Und ich kann Einzelflüge kaufen. In der Abfolge sozusagen. Das hat ein paar Vor- und Nachteile, beides. Ich glaube, der größte.
Was hast du gemacht?
Ich habe ein darauf spezialisiertes Reisebüro mit meiner Route. Ich habe mir die Route ausgesucht. Ich wusste zum Beispiel, dass ich unbedingt von der Osterinsel zum Beispiel nach Tahiti fliegen möchte. Ich bin ja so ein bisschen Flug- und Flieg-Nerd und fand diese Strecke.
Das war die Geschichte, dass nur ein Flug die Woche fliegt.
Genau, das geht nur ein Flug die Woche und das Witzige war, das Reisebüro kannte diese Strecke auch gar nicht. Die haben mir dann irgendwie, die wollten mich von der Osterinsel über Neuseeland nach Tahiti schicken und dann habe ich gesagt, hier Leute, da gibt's doch einen Flug die Woche. Weil ich diesen Flug so exotisch fand über den Pazifik und von der Osterinsel nach Tahiti, das fand ich irgendwie extrem spannend. Und den wollte ich drin haben. Und dann war natürlich klar, dass Südamerika, klar, das ist mein liebster Kontinent im Prinzip. Da musste Südamerika viel drin sein. Und dann muss man immer eigentlich 2 Sachen bedenken bei dem Weltreiseticket. Es geht, wenn man das, man muss es mit einer Allianz buchen. Also mit Star Alliance, One World oder wie heißt die andere, Sky-Team. Das sind Allianzen von Fluggesellschaften, die bieten diese Weltreisetickets als eine Art Verbundticket an. Und da gibt es dann bestimmte Regeln, die ich beachten muss. Ich muss, glaube ich, immer den Atlantik und den Pazifik überfliegen und es geht nur in eine Richtung. Das heißt, ich kann die Weltreise immer nur, ich kann nur in eine Richtung fliegen, einmal rum. Ich kann nicht hin und zurück fliegen. Was so ein bisschen die Limitierungen darstellt, die das Weltreiseticket so in sich hat. Und ich muss im Prinzip auch die Strecken festlegen, wo ich von wo nach wo fliege.
Das ist ja das, was mich immer an diesen Around-the-World-Tickets so ein bisschen stört. Diese Flexibilität geht einfach verloren, ne?
Das ist richtig. Ich hatte jetzt nur, oder wir hatten nur 3 Monate Zeit für die Weltreise. Und ich glaube, ein echter Tipp ist auch, nicht in so viele Länder fahren. Wenn man 3 Monate hat, dann sind das, das sind 12 Wochen. Das heißt, das sind 2 Wochen pro Land, dann hat man 6 Länder. Das eigentlich, finde ich, eine gute Daumenregel. Dann ist man nicht so gehetzt und macht nicht den Fehler, dass man zu viel irgendwie auf einmal sehen will. Und das wird, glaube ich, in der Weltreise auch nicht gerecht.
Ja. Denn man möchte ja. Es kommt natürlich darauf an, wie groß so ein Land ist und was das Land zu bieten hat. Aber ich finde halt auch, so 10 bis 14 Tage ist ganz gut pro Land. Also wenn du jetzt in Australien bist, da brauchst du natürlich ein bisschen länger, wenn du, je nachdem, was alles sehen möchtest. Ja. Kommt drauf an. Wenn du jetzt nur Tasmanien machen möchtest, dann reichen 14 Tage vielleicht. Aber wenn du jetzt irgendwie Tasmanien, Melbourne, Sydney und vielleicht noch irgendwie Queensland machen möchtest, dann bist du sehr gehetzt.
Richtig. Und wenn du dann auch noch in einem Land herausfindest, dass du irgendwie unbedingt länger bleiben willst, dann ist es halt schwierig, wenn du dein Round-the-World-Ticket mit einem festgesetzten Abflugtermin hast. Ja. Man kann diese Termine umbuchen, wenn man das übers Reisebüro gemacht hat. Ich konnte das, wir haben auch mal umgebucht. Wir sind dann in Brisbane einfach ein bisschen länger geblieben. Und da muss man allerdings Umbuchungsgebühr bezahlen und muss dann gegebenenfalls Flughafengebühren nachzahlen, die man, wenn man nur umgestiegen wäre, nicht bezahlt hätte. Wenn ich aussteige, muss ich die bezahlen. Dann kommen locker mal 200 Euro oder so pro Person oder 250 Euro pro Person zusammen, die das Umbuchen kostet. Hm. Das ist ein bisschen unschön. Wenn man sich also nicht sicher ist, wie viel Zeit man wo verbringen möchte und möchte flexibel bleiben, dann ist ein Round-the-World-Ticket nicht die gute Option. Dann sollte man eine Abfolge von einzelnen Flügen buchen. Das kann man ja auch heutzutage übers Internet alles immer vor Ort und kurzfristig machen. In Gegenden, wo es viele Billigflieger gibt, Europa, Nordamerika, Asien, ist es überhaupt kein Problem, auch preislich nicht. Südamerika ist ein bisschen schwieriger, da gibt es keinen kontinentweiten Billigflieger. Ja. Und da sind zum Beispiel dann Flüge von, Santiago de Chile nach Quito, kostet dann schon mal 250, 300 Euro. Das ist relativ teuer, wenn ich mit dem Billigflieger von Bangkok nach Singapur für, 30 Euro fliegen kann. Also das sind so, muss man immer so ein bisschen Bedenken im Hinterkopf behalten. Ist vielleicht auch der Grund, warum viele Leute Südamerika aus dem Round-the-World-Ticket weglassen und eher Nordamerika über den Pazifik fliegen. Kann der Grund dafür sein.
Ja, also mittlerweile gibt es ja auch Billigflieger, die dich von Europa nach Asien bringen, für echt ein Apfel und ein Ei. Ich habe letztens dieses wahnsinnige Angebot gefunden, Athen, Sydney, glaube ich, für 60 oder 80 Euro mit, kennst du vielleicht, Scoot?
Ja, das ist die Billigfliegertochter von Singapore Airlines.
Singapore Airlines, ganz genau,
über Singapore. Die fliegt also auch ab Berlin-Tegel nach Singapur für kleines Geld.
Wahnsinn. Also das ist natürlich Lock-Angebote, ne?
Ja.
Also
es gibt auch Billigflieger nach Nordamerika von Europa aus mit Norwegian.
Norwegian. Norwegian ist eine ziemlich gute Airline, muss ich sagen. Eine ziemlich gute Billig-Airline.
Die sind klasse, aber die gelten als No-Frills. Also das deutsche Wort Billig-Airline ist ja immer so ein bisschen, das klingt immer so ein bisschen billig halt. Im Englischen sagt man No-Frills-Airline, also fliegen ohne Kinkerlitzchen, fliegen ohne Shishi. Das trifft vielleicht ein bisschen besser bei Norwegian, weil das ist eigentlich eine Top-Fluggesellschaft. Bin auch schon mal mit denen geflogen. Und die fliegen, glaube ich, von London oder von Oslo nach Miami und New York City und so. Auch für 250, 300 Euro einfach. Und man kann im Prinzip, es gibt auch ein paar Webseiten, wo drin steht per Billigflieger around the world. Da sieht man Streckenvorschläge. Wenn man mit Scoot zum Beispiel nach Asien fliegt, in den Asien kann die sowieso überall nach Australien, von Australien mit Jet Air zum Beispiel, ist der australische Billigflieger oder der neuseeländische, da kommt man schon relativ weit, auch in den Pazifik rein oder nach Hawaii gegebenenfalls und dann mit dem US-Billigflieger Richtung Nordamerika. Also das geht schon ganz gut eigentlich.
Ja, ja. Wow Air verbindet leider nicht mehr USA mit Europa. Das war's.
Ja.
Die fliegen nicht mehr, ne?
Richtig, die sind gegroundet. Die hatten schon immer irgendwie, die hatten schon längere Zeit Probleme. Und jetzt sind sie gegroundet und ob die aufgekauft werden oder so, keine Ahnung.
Ist schon wieder ein paar Wochen sehr ruhig um die geworden. Da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass da im Hintergrund noch viel passiert. Aber wir werden sehen. Das bleibt, ja, wir lassen uns überraschen. Genau. Aber also deine Empfehlung. Du hast ja jetzt ein Around-the-World-Ticket mit einer Allianz gemacht. Mit welcher Allianz war das?
Das war mit, jetzt muss ich überlegen, Oneworld. Weil Oneworld. Man muss auch immer gucken, die Allianzen haben so Schwerpunkte. Oneworld, da ist LATAM drin, LATAM Chile und da hast du natürlich den Schwerpunkt Südamerika und die LATAM ist auch die einzige Fluggesellschaft, die auf die Osterinsel fliegt und die einzige Fluggesellschaft, die von der Osterinsel nach Französisch-Polynesien fliegt. Man kann auf den Webseiten der, ich schicke dir die Links nachher für die Shownotes, da kann man in den, kann man, das ist eine sehr coole, sehr zum Spielen sehr geile Webseite eigentlich von der Oneworld als auch von der Star Alliance. Gibt es so Webseiten, wo ich mir Around the World Routen zusammenstellen kann und kriege dann auch direkt angezeigt, was die kosten. Ziemlich coole Spielerei, haben die mit so einer Weltkarte gemacht und ich kann dann sagen, ich will von da nach da fliegen und dann sagen die, wer da fliegt und was es kostet insgesamt, spuckt seinen Preis aus. Ich kann zum Beispiel auch, das ist noch ein Trick für die Leute, die ein bisschen flexibler sein wollen, ich kann Lücken lassen in dem Around the World Ticket. Ich kann also zum Beispiel, bei mir war das so der Fall, an meinem Beispiel sieht man es am besten, von Papeete auf Tahiti fliegt die Oneworld Allianz nicht mehr Richtung Australien oder Neuseeland. Da muss man dann mit Air New Zealand fliegen. Air New Zealand gehört aber zur Star Allianz. Dann lässt man in einem Round-the-World-Ticket einfach eine Lücke, das nennt sich dann irgendwie Ground Travel oder so, und die fliege ich dann mit einer anderen Fluggesellschaft, muss das Ticket natürlich extra kaufen. Die Option gibt's auch. Also man kann das schon so ein bisschen aufweichen, diese Starrheit des Round-the-World-Tickets, indem man Lücken lässt oder indem man, wenn da diese Allianz nicht fliegt, mit der ich das Round-the-World-Ticket gekauft habe, dann kann ich mir auch einen Billigflieger für die Strecke da aussuchen, fliegt mit dem. Ich muss natürlich dann das Ticket und so weiter da alles selbst besorgen. Ja. Aber eine Weltreise ist schon ein bisschen Arbeit. Also man muss sich schon ein bisschen organisieren und man muss unterwegs auch die Unterkünfte und die Flüge und die Transportoptionen und so natürlich alle selbst ausbaldowern. Das ist so ein bisschen der Spaß und die Arbeit auf der Weltreise gleichzeitig. Wenn man natürlich nicht, wer bucht schon alles vor? Also ich glaube nicht, dass das irgendjemand macht. Aber wenn man so dann die, ich finde es immer wichtig, wenn ich in einem neuen Land ankomme, dass ich vom Flughafen weiß, wo ich hinkomme. Ich finde, das ist so, da ist man
ja die erste Unterkunft.
Genau, da ist man einfach irgendwie auch immer am angreifbarsten und da passieren auch immer die blödesten Sachen, glaube ich, wenn man ein bisschen verpeilt aus dem Flieger steigt und nicht weiß, was mache ich jetzt eigentlich. Wenn ich aber weiß, ich habe da eine Unterkunft und ich komme mit einem Taxi oder mit einem Bus dahin und das kostet so und so viel, mehr brauche ich nicht wissen eigentlich. Dann kann mir auch nichts passieren. Das ist an sich, finde ich, immer so eine goldene Regel des Reisens. Wenn man irgendwo ankommt, dann muss man wissen, wie komme ich vom Flughafen weg.
Ja, finde ich immer. Also wobei, also die Around the World Tickets, die sind ja mittlerweile auch erschwinglich, ne? Also die sind ja sehr viel günstiger geworden in den letzten 10 Jahren. Ich erinnere mich noch, dass sie halt so vor 10 Jahren war Fliegen ja generell viel, viel teurer. Ja. Als heute. Jetzt hast du heute 6 Stops, bekommst du schon ab 1400, 1500, glaube ich, ja. Bei SDA Travel.
Ja.
Und wenn du halt mit einer Allianz nur machst, dann bist du auch ungefähr bei dem Preis vielleicht ein bisschen teurer.
Genau.
Was ist denn dein Tipp bezüglich der Allianzen? Also man muss ja für alle die jetzt irgendwie so zuhören, du hast ja gerade vorhin erwähnt, drei Allianzen gibt es. Yeah. SkyTeam, Star Alliance und Oneworld. Oneworld ist British Airways, Qatar.
Qantas.
Qantas, genau.
LATAM.
Das, ja, noch irgendeine große?
Japan Airlines.
Ah, genau. So, und dann Starlines ist Lufthansa.
Ja, United.
Dann haben wir United, dann haben wir Air New Zealand, dann haben wir Cathay Pacific, glaube ich.
Ja, Air India ist da drin.
South African Airways, Ethiopian Airways, ja, meine ich auch.
Copa Airlines für Mittelamerika, Karibik ist da sehr stark.
Und Aerolíneas Argentinas ist, meine ich, auch mit da drin, ne?
Weiß jetzt, kann sein.
Ja, und auf jeden Fall, dann gibt es noch SkyTeam, hast du gesagt, das ist eigentlich so die kleinste Allianz. Das ist KLM, Air France.
Delta.
Delta.
Da hat man schon die Großen mit eigentlich. Und ja. KLM fliegt ja eigentlich überall hin. Also das ist ja schon, man muss ja mal so gucken, wo, was für einen Schwerpunkt will ich bilden.
Ja, ja, wobei, also wenn du jetzt SkyTeam hast, also KLM verbindet Amsterdam mit der Welt, aber fliegt dich jetzt nicht von Singapur nach Australien,
richtig,
oder so.
Richtig, da muss man halt gucken, dann, hat diese Allianz einen Partner, der diese Strecke bedient.
Ja,
das ist genau. Ein sehr gutes Recherchemittel, finde ich. Ich schreibe es auch bei mir im Blog immer, das ist einfach sehr klasse. Das ist das englischsprachige Wikipedia. Da gebe ich zum Beispiel ein, wenn ich wissen will, wer fliegt denn eigentlich von Singapur nach Perth, meinetwegen, in Australien. Dann gehe ich auf die Suchmaschine meines Vertrauens, gebe ein Wiki Singapore International Airport und bekomme die englische Version des Artikels über den Singapore International Airport. Und da sind immer drauf die Fluggesellschaften und die Routen, die sie fliegen. Mhm. Das finde ich extrem praktisch, weil dann kann man oft, Reisebüros wissen es nicht, oder die Tools, die haben, das sind ja Riesentools, und da kann man schon mal was übersehen, sowas wie die Strecke halt, was weiß ich, von der Osterinsel nach Papeete. Auf Wikipedia steht sie aber drauf. Und dann kann ich genau wissen, ach, guck mal hier, das ist die Fluggesellschaft, die ist in meiner Allianz und die bedient die Strecke, also kann ich die mit reinnehmen. Das ist eigentlich ziemlich einfach, wie ich finde. Im Zweifelsfall auf der Webseite der Fluggesellschaft selbst nachgucken. Da ist meistens auch ein Streckennetz, oder die Destinationen, die bedienen, sind da eigentlich auch immer drauf.
Ja, ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Wie buchst du das Ganze?
Weltreiseticket habe ich im Reisebüro. Es gibt spezialisierte Reisebüros, SDA Travel zum Beispiel. Die haben auch, habe ich per E-Mail machen können, super Service. Die haben die Reise zusammengestellt und buchen dann sozusagen das Ticket für einen. Das heißt, da hat man den Vorteil, wenn man umbuchen will, dann schickt man einfach eine E-Mail an die, und dann haben die umgebucht. Wir haben irgendwie von Neuseeland aus, wollten wir umbuchen, in Australien aussteigen, dann haben die das gemacht, und das war ziemlich easy. Kann ich empfehlen. Man kann das Ticket auch bei den Allianzen sozusagen auf den Webseiten, wo du die Route hast, kann man das Ticket natürlich auch kaufen. Aber aus Service-Gedanke und so weiter würde ich das Reisebüro empfehlen, weil das doch
komplexer ist. Ja, also ich erinnere mich, dass ich ja auch für das Buch ganz viel damit rumgespielt habe, mit den ganzen Tools, die es gibt, und auch dann am Ende zu dem Schluss gekommen bin. SDA Travel, jetzt mal einfach so als Beispiel, ist da schon, weil du hast ja einen Ansprechpartner.
Richtig.
Meistens auch einen festen Ansprechpartner, ja, in einem Büro.
Ja.
Die haben ja mehrere Reisebüros in ganz Deutschland, in den großen Städten. Und dann schreibst du der Person und sagst du, hey, Karin, ich möchte bitte dort aussteigen oder das umbuchen.
Ja.
Und dann macht Karin das für dich.
Ja.
Und da musst du nicht eine sehr geehrte Damen und Herren schreiben.
Richtig.
Sondern du weißt, wer es macht.
Ja.
Und kannst darauf vertrauen, dass die Person das auch für dich umsetzt.
Genau, kann ich auch an dieser Stelle empfehlen. Die sind auch spezialisiert auf Weltreisen, die sind auch spezialisiert auf eine jüngere Zielgruppe. Das heißt, die können auch irgendwelche Studententarife und sowas damit reinnehmen. Das haben die einfach vom Know-how drauf. Und der Service ist super. Es gibt auch in mehreren Städten Büros. Also wer offline sozusagen hingehen will, kann das natürlich auch machen. Ja.
Ja. Und die haben es auch wirklich echt gut drauf. Auch vom also fast alle, oder ja, man, ja, doch, fast alle sind viel gereist, haben eine Weltreise gemacht, kennen sich also wirklich mit dem Thema Reisen sehr gut aus, sind ständig unterwegs und können da auch sehr, sehr gute Tipps auch nochmal geben.
Ja, also das wäre auch meine Empfehlung. Das funktioniert sehr gut. Und wenn mir das Weltreiseticket zu unflexibel ist, dann muss ich halt Einzelflüge buchen. Da muss ich manchmal darauf achten, dass es Länder gibt, die verlangen, dass ich eine Weiterreiseticket habe bei der Einreise. Ich selbst bin noch nie irgendwo danach gefragt worden.
Ich schon.
Es ist immer wieder, also okay, du bist schon gefragt worden. Höchstens, ich glaube, in den USA bin ich einmal gefragt worden, aber sonst wirklich in Südamerika interessiert das doch wirklich niemanden, wie du da wieder rauskommst oder so. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das jemand da fragen würde. Aber das kann ich natürlich auch umgehen, indem ich zum Beispiel ein billiges Billigflieger-Ticket buche, was ich dann vielleicht verfallen lasse. Also die Option habe ich immer, da habe ich was zum Vorzeigen, kann sagen, hier, ich fliege hier raus, hier ist mein Flugticket und Diskussion beendet. Also das kann ich relativ leicht umgehen, dieses Thema.
Also mir ist das auch passiert, also mir ist das in Amsterdam passiert, da bin ich mit Singapore Airlines, glaube ich, nach Bali One Way geflogen und da wollten sie uns nicht mitnehmen, weil wir halt eben nur dieses One Way Ticket hatten und keinen Weiterflug vorzeigen konnten. Und da musste ich dann quasi am Flughafen mit AirAsia, den günstigsten Flug habe ich dann gebucht nach Kuala Lumpur für 30 Euro, glaube ich, und bin den Flug natürlich nie angetreten, aber durfte dann erst wirklich einchecken.
Das ist ja auch krass.
Und meinem Onkel ist das jetzt letztens passiert, da habe ich ihm quasi einen Superflug nach Neuseeland gebucht mit Stopover in Sydney. Das war irgendwie so ein 10-Stunden-Stopover oder irgendwie sowas. Und da habe ich nicht gewusst, dass du ein Visum brauchst, wenn du länger als 8 Stunden Stopover hast.
Ja, du brauchst ein Transfervisum für Australien.
Ja, ganz genau. Ja. Und da musste er dann auch einen früheren Flug dann rausbuchen, um halt eben einsteigen zu dürfen. Hat er mal den Profi gefragt und der Profi hat ihm Scheiße
empfohlen. Ja, das mit den Visa ist manchmal ein bisschen tricky. Man denkt gar nicht, in Neuseeland braucht man kein Visum. In Australien braucht man eins und das muss man online auch vorher beantragen. Also das ist natürlich auch bei den Hausaufgaben für die Weltreise, muss ich natürlich gucken, wo brauche ich ein Visum. In Indien zum Beispiel, für Indien brauche ich ein Visum und das muss ich vorher online kaufen. Für viele afrikanische Länder brauche ich auch ein Visum, kann es aber am Grenzeintritt am Flughafen kaufen. Russland brauche ich ein Visum. USA brauche ich kein Visum mehr. Ich muss aber den EFTA-Antrag online ausfüllen und das auch, wenn es geht, eine Woche mindestens vorher oder so. Also das ist schon ein bisschen, das gehört so zu den Hausaufgaben, die man machen muss. Und man kann natürlich auch so ein Visum provisorisch sich besorgen. Wenn man nicht sicher ist, will ich in Australien aussteigen, steige ich dann hier um, fliege ich nach Bali weiter, dann kann ich mir auf jeden Fall, es kostet nicht viel Geld, ich weiß nicht, was in Australien kostet, das Visum.
Oh, das kostet, glaube ich, $12.
Ja, ist nicht teuer.
Also das ist recht günstig. Ja. Also ich musste jetzt auf der letzten Reise musste ich tatsächlich ein Business-Visum beantragen. Das ist sehr, sehr teuer. Business-Visa sind sehr teuer. Aber Touristen-Visa sehr günstig.
Genau. Das kann ich ja dann, für alle Fälle habe ich das, nimmt mir keiner.
Und das gilt ja 2 Jahre.
Genau. Ne? Also das wäre auch nochmal ein Tipp. Ein Tipp für die Weltreise, gucken, wo brauche ich ein Visum. Wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich es, wenn es nicht zu teuer ist, besorge ich es mir so, bin ich auf der sicheren Seite und kann auch spontan dann umbuchen und aussteigen.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Also wir haben es dann damals auch so geregelt, also ich habe dann gesagt, okay, pass auf, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist und die sicherste, du buchst jetzt einfach einen früheren Flug raus und dann brauchst dann kein Transfervisum mehr. Möglichkeit 2, das geht relativ schnell, aber das ist natürlich die unsichere Variante. Er hatte irgendwie noch 4 Stunden zum Einsteigen in den Flieger. Du beantragst jetzt ein Visum und das geht oftmals super schnell. Wir haben uns dann für beide Varianten entschieden. Wir haben einen günstigen Flug vorher rausgebucht und ein Visum beantragt und es ist beides durchgegangen. Ja,
okay, da bist du auf Nummer sicher dann.
Also ich weiß gar nicht, welchen Flug er dann weitergenommen hat, aber es ging dann alles problemlos. Aber ja, Das ist ein guter Tipp, einfach vorher machen, weil 2 Jahre hat man Zeit, um einzureisen.
Ja, siehst du. Und um die Flüge nochmal auf die Kosten nochmal zurückzukommen, so Round-the-World-Tickets, die gehen so ab 1500 Euro los, hatten wir schon gesagt. Das sind dann, das richtet sich nach den Zwischenstopps, die ich drin habe. Das wird nach, je nach Allianz, die haben da so ein bisschen unterschiedliche Methoden, wie der Preis berechnet wird, nach Teilflügen oder nach Zwischenstopps oder nach Kontinenten oder so. Und dann kann man so mit 2000 Euro würde ich einfach mal kalkulieren, dann kommt man schon ganz, ganz gut rum mit 4-5 Stopps über alle Kontinente. Unser Ticket damals.
Das ist richtig günstig, ne?
Ja, unser Ticket damals, da waren sehr teure Strecken dabei, wie Osterinsel und Papeete nach Auckland zum Beispiel. Das hat 3000 Euro sowas gekostet.
Ja, also ich überlege jetzt einfach nur, wenn jemand jetzt gerade sagt, boah, ist das teuer. Oder das denkt, wenn er den Podcast hört. Ich glaube, mein Flug damals vor 2008 von München nach Brisbane mit Emirates, habe ich letztens nämlich wieder gefunden, das Ticket, hat 1400 Euro gekostet.
Ja, das muss man immer, allein nach Südamerika, wenn man Südamerika drin hat, da kosten die Flüge schon 800 Euro, manchmal 1000. Das sind halt nicht so die Rennstrecken, wo die Preise niedrig sind. Frankfurt-Bangkok ist halt eine super Rennstrecke und da kann ich für 400 Euro hinfliegen. Frankfurt-Lima gibt es noch nicht mal einen Direktflug. Ich muss irgendwo umsteigen. Das kostet mindestens 800 Euro. Ja. Also das sind immer so, wenn man sich die populären Routen mit reinnimmt, wird es preiswerter. Wenn ich mir exotische Routen mit reinnehme in das Round-the-World-Ticket oder auch als Einzelflug, dann wird es halt teurer.
Was ist so deine Erfahrung oder was ist deine Einschätzung? Selber buchen, ist das günstiger oder besser als über ein Reisebüro?
Also Billigflieger, glaube ich, die sind dafür gemacht, dass man sie selber bucht. Und wenn ich jetzt ein bisschen komplexere Routen habe, Gabelflug und was weiß ich, und andere Klassen und so weiter, dann würde ich das über ein Reisebüro machen lassen.
Ja, also ich bin immer der Meinung, Reisebüro nutze ich sehr, sehr selten, eigentlich fast nie. Und wenn, dann würde ich es nur nutzen, wenn ich wirklich kurz unterwegs bin und mich auf meiner Reise, so wie du es gesagt hast, auch aus, ich möchte mich auf die Reise konzentrieren. Und ich habe dann jemanden, der sich halt im Hintergrund um alles andere kümmert, einen guten Service. Und für den Service zahlst du natürlich halt auch was. Und dann kannst du dich einfach wirklich auf deine Reise konzentrieren und hast keinen Stress. Eine E-Mail und alles ist gut. Ja. Wenn du lange unterwegs bist, ist meine persönliche Empfehlung eigentlich immer, mach's auf eigene Faust und buch nicht zu viel vor.
Genau. Und bei dem Round-the-World-Ticket wirklich nur die langen Strecken buchen. Wenn ich in Südamerika unterwegs bin und ich weiß, ich bin in Peru und will noch mal nach Cusco, dann buche ich nicht noch in das Round-the-World-Ticket die Strecke nach Cusco rein, sondern die buche ich vor Ort. Das ist so ein bisschen, da muss man so ein bisschen die Flexibilität finden. Weil in Ländern, wo es viele preiswerte Fluggesellschaften gibt, ist das meistens problemlos.
Anderes Beispiel, wenn man halt Südostasien irgendwie machen möchte, dann bucht man nur nach Bangkok oder nur nach Singapur und macht dann Südostasien mit Billigflieger, mit Air Asia und Co. und fliegt dann quasi von Singapur weiter.
Ja, genau.
Statt jetzt irgendwie da nochmal Bangkok einzubauen. Richtig. Und dann Manila einzubauen und weiß
genau,
nicht.
Genau, das ist das, was ich mit den die Lücken, die man drin lassen kann in dem Round-the-World-Ticket, ist genau dieser Punkt, dass man damit so ein bisschen spielt und sich ein bisschen Flexibilität sozusagen holt. Da kann man so diese bisschen starren, langen Flüge sozusagen, nur die großen Flüge, so ein bisschen, die kann man lassen und weicht das so ein bisschen auf über die Lücken, die ich lasse und indem ich es mit Flügen, die ich vor Ort mir heraussuche, dann kombiniere.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt auf so einer Reise unterwegs ist, wie war das bei euch mit dem Bezahlen vor Ort? Habt ihr da besondere Vorkehrungen getroffen? Habt ihr Probleme gehabt?
Nein. Das ist ja auch immer in vielen Blogs ein Riesenthema. Wie bezahle ich eigentlich vor Ort? Ich habe es bei mir auch über Peru zum Beispiel. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie es oft dargestellt wird. Ich habe mir für mich selbst ein paar Regeln gemacht, die jetzt über die Jahre sozusagen sich als Best Practice herausgestellt haben. wenn man öfters mal in Afrika ist, dann lernt man das oft the hard way, dass man ein bisschen flexibler sein muss. Ich war mal in Tansania und da waren alle Geldautomaten ausgefallen. Im ganzen Land. Da konnte man nicht mehr Geld ziehen, weder mit Kreditkarte noch mit sonst irgendwas. Da musste man irgendwie flexibel sein und sich was anderes überlegen, ja. Aus dem Grund ist große Flexibilität bei den Zahlarten und Zahlungsmitteln, die man mit sich führen muss, eigentlich das A und O. Ich glaube, man muss zwei Kreditkarten haben, eine Visa und eine Mastercard. Ich finde es relativ egal, ob das Debit- oder Creditkarten sind. Ich hatte jetzt eine Debitkarte zum Beispiel auf der Weltreise dabei von einer Online-Bank, wo ich kostenlos an Geldautomaten Geld abheben kann. Finde ich einen sehr guten Punkt, weil es recht teuer oft, wenn ich mit einer normalen Kreditkarte am Geldautomat, das kostet 1% oder sowas von der Summe, die ich abhebe, oder kostet 10 Euro. Wenn ich das öfters mache, dann ist schnell mal ein relativ hoher Betrag fällig, nur für die Nutzung der Kreditkarte. Das muss auch nicht sein. Das gibt's.
Ja, absolut. Weil du möchtest ja auch nicht immer mit einem riesengroßen Batzen Geld.
Richtig, genau.
Du möchtest halt eher so kleinere Beträge immer abheben und dann wird's richtig teuer.
Genau, also ich habe, Mugger Money nennt das der Amerikaner. Also falls man dann doch überfallen wird, gibt man einfach das Geld her, was man in der Hosentasche hat. Das sind vielleicht 50 Euro oder so oder nicht mehr. Deswegen muss ich öfters an Geldautomaten gehen, weil ich eigentlich nie mehr als 50, 60, 70 Euro irgendwo abbuche und dann in der Hosentasche dabei habe. In vielen Ländern ist es so, dass mal eine Visa-Karte funktioniert, mal eine Mastercard-Karte funktioniert an den Geldautomaten, obwohl es hat auch oft nichts zu bedeuten, dass da das Zeichen an der Bank vorne dran ist, dass das funktioniert. Das hat nichts zu sagen, ist meine Erfahrung. Was die Gründe sind, warum Visa mal hier funktioniert und dort nicht oder Mastercard mal dort und dort nicht, keine Ahnung. Man muss aber so flexibel sein und ich empfehle immer, zwei Kreditkarten zu haben. Wenn es geht, wenn ich zu zweit reise, am besten der Partner oder die Partnerin auch zwei Kreditkarten von anderen Banken. Hat uns auch schon sehr geholfen, weil meine Frau, ich konnte mit Kreditkarten, das ging nicht, aber meine Frau konnte mit ihrer, weiß nicht, was sie da hatte, Santander Bank, ging es dann auf einmal. Das ist manchmal echt seltsam, aber da muss man möglichst flexibel sein, um an den Geldautomaten nicht doof dazustehen. Reisechecks, finde ich, ist keine Zahlart mehr für unsere Zeit. Die sind zu kompliziert und das braucht man eigentlich nicht mehr.
Also das ist seit 15 Jahren
braucht man
das.
Ja, ich lese es immer wieder noch in irgendwo in Reiseführern nicht mehr.
Also ich kenne niemanden. Also ich habe auch Traveler-Checks, also die jüngeren Zuhörer wissen gar nicht mehr, was genau. Das ist. Früher ist man zur Bank gegangen, hat Geld eingezahlt und hat man quasi einen Zettel bekommen.
Ein Papierzettel.
Da war die Summe drauf, genau. Und dann ist man damit zur Bank vor Ort gegangen. Ja. Und hat das Geld wieder ausgezahlt bekommen in der lokalen
Richtig. Währung. Richtig, eigentlich eine coole Sache, weil die Dinger waren auch versichert. Das heißt, wenn ich die verloren habe, dann konnte ich bei American Express oder Thomas Cook oder wer die Anbieter gewesen sind, konnte ich ins Büro von denen gehen, sagen, hier, ich habe meine Traveler-Schecks verloren, gebt mir bitte neue, hier ist meine Kundennummer und so. Und dann haben die dir neue gegeben. Das Geld war nicht weg, eigentlich gar nicht so schlecht als Idee, aber ich glaube, aus der Zeit gefallen, weil das heutzutage alles viel einfacher geht.
Ja, ist schon aufwendig. Ja. Also ich meine, du musst zur Bank gehen, du musst dir die Dinge ausstellen lassen, du musst dann, wenn du dort bist, halt auch nochmal zur Bank gehen und. Also habe ich seit sehr vielen Jahren nicht mehr
gemacht. Ich auch nicht. Es war immer ein Riesenhassel, irgendwo eine Bank. Man muss in eine Bank reingehen, in die Schalterhalle und dann musste man gucken, wer zuständig war für die Auszahlung der Traveler-Checks. Man braucht immer einen Reisepass und es war immer ein Riesenakt, bis man dann...
Sprache ist auch mal so ein Problem gewesen ab und zu mal.
Ja.
Also was du aber gerade sagst, also nochmal zum Thema Zahlungsmittel, bei uns ist es eigentlich genauso. Kreditkarten, wir haben, ich glaube, 4 oder 5. Also jeder hat so 2, Lina hat 2, ich habe 2. Ich bin mit N26 und DKB unterwegs und unserer Hauskreditkarte, aber die nutze ich eigentlich auf Reisen selten, weil sie einfach viel zu teuer ist. Das ist diese 1% beziehungsweise mindestens 10 Euro Geschichte. Ja. So Sparkasse und Volksbank, Richtig. Die kannst du eigentlich echt vergessen.
Die ich kostenlos zum Konto dazu bekomme, das ist eigentlich nicht schlecht. Ich bekomme bei den meisten Sparkassen die Kreditkarte. Ich kann mir oft aussuchen, ob Visa oder Mastercard kostenlos dazu.
Genau. Aber die würde ich fürs Reisen nie einsetzen.
Nein.
Die würde ich eigentlich nur zu Hause einsetzen, weil da hast du ja bei diesen Kreditkarten hast du ja sogar Auslandszahlungseinsatzwährungen von 1,75% oder irgendwie sowas. Also es variiert natürlich halt auch. Die sind eigentlich scheiße. Ja. Die sind so für den Notfall, für zu Hause, Online-Shopping, dafür kann man die nutzen. Für unterwegs sind die nix. Ich habe N26, das ist eine Debitkarte. Finde ich total geil, weil ich halt mit Apple Pay da problemlos mit bezahlen kann. Jetzt gerade in Australien total geil. Ich gehe in den Automaten, klicke zweimal auf mein Handy, lege mein Handy auf den Automaten und kann das Geld abheben. Ich muss die Karte gar nicht rausholen.
Das ist cool.
Super geil.
Ich habe auch eine N26 Debitkarte. Ich finde es gut, dass es eine Debitkarte ist. Wenn man länger unterwegs ist und man muss seine Kohle so ein bisschen zusammenhalten, dann finde ich es einfacher, wenn ich weiß, das Geld geht auf der Debitkarte sofort weg, als wenn ich nochmal überlegen muss, ach, jetzt habe ich die Kreditkarte genommen, das ist nämlich der Unterschied zur Debitkarte und das Geld geht erst in 4 Wochen weg.
Ja, absolut.
Da muss man sich immer so im Hinterkopf behalten und die N26 Debitkarte ist auch das Abbuchen kostenlos weltweit.
Ja, nee. Also wenn du die N26 Black hast.
Ja, ich habe die, ja.
Ja, ja, ich auch. Also 9,90 € im Monat zahlt man da und dann ist das kostenlos, wenn man die Standard hat. Dann kann man in Deutschland bis zu 5-mal, glaube ich, im Monat kostenlos abheben. Aber Auslandseinsatz, also zum Beispiel auch beim Online-Shoppen im Ausland, dann ist das auch kostenlos. Finde ich auch eine gute Sache. Ja. Neben dem, dass ich die App total geil finde, dass sie mir sagt, dass sie mir sagt, wofür ich Geld ausgegeben habe und einen tollen Überblick habe, ohne dass ich irgendwie selbst mein Haushaltsbuch oder mein Reisebuch führen
Richtig.
Muss.
Richtig. Eine andere sehr gute Kreditkarte, und das bringt uns auch so ein bisschen zum Thema Versicherung. Ich habe schon lange, wir machen keine Werbung, wir erwähnen es jetzt mal als Empfehlung. Ich habe eine Lufthansa-Kreditkarte. Lufthansa Miles and More Kreditkarte, da habe ich nämlich zum Beispiel, die kostet glaube ich 100 € im Jahr, was
relativ, ja, die goldene,
ja, ne? Relativ teuer ist, aber dafür habe ich drei sehr praktische, für eine Weltreise auch sehr praktische Versicherungen mit dabei, nämlich eine Reisegepäckversicherung, ich habe eine Versicherung, wenn ich einen Mietwagen buche, brauche ich keine extra Versicherung mehr für das Auto bei der Mietwagenfirma zu bezahlen, weil das über die Kreditkarte versichert ist. Und ich habe eine Reisekrankenversicherung dabei. Ich glaube,
exklusive USA und Kanada.
Ja, ne? Muss man irgendwie ins Kleingedruckte reingucken. Ich habe aber zum Beispiel auf der Weltreise, weil wir malerischerweise in Papete ins Krankenhaus mussten, Da konnte ich zum Beispiel über die Reiseversicherung, die Kosten beim Arzt, also nicht im Krankenhaus, sondern beim Arzt im Krankenhaus, das konnten wir über die Lufthansa-Karte begleichen, was eigentlich sehr cool war. Und ich glaube, das ist das nächste große Thema. Haben wir über Zahlarten alles gesagt?
Ja, ne? Nee, noch nicht, weil das ist mir gerade eine Sache eingefallen, der ein oder andere, also da sollte man immer bedenken, weil wir haben jetzt zwei Karten genannt, das ist einmal die N26 und einmal die Miles & More Kreditkarte. Ja. Und das sind zwei sehr wichtige Kreditkarten, die man auf jeden Fall dabei haben sollte, ob das jetzt die zwei sind oder zwei andere, aber es geht um die Art. Die eine ist eine Debitkarte und die andere ist eine Kreditkarte.
Exakt. Ja.
Und wenn man sich zum Beispiel, wie hast du ja gerade gesagt hast, einen Mietwagen mietet, braucht man eine Kreditkarte. Eine Debitkarte kann man nicht nutzen.
Genau, weil da die Versicherungsleistungen nicht dabei sind. Das geht einfach nicht. Weil die können auch dann zum Beispiel, die Debitkarte könnte leer sein und du fährst das Auto zu Schrott und dann würde eigentlich der Autovermieter sagen, ich belaste jetzt aber deine Kreditkarte, denn du hast ja eine Kaution bezahlt, die über die Kreditkarte sozusagen vorgebucht wird, geht bei der Debitkarte nicht.
Ja, also eine Debitkarte, eine Debit-Miles, eine N26 ist am Ende eigentlich nur eine EC-Karte. Auf Kreditkartenbasis, aber nicht.
Genau, die weltweit funktioniert, weil die EC-Karte, zum Beispiel in Südamerika kann ich die EC-Karte knicken. Der funktioniert die nicht. Obwohl es überall das Zeichen dran ist, das Cirrus-Zeichen. Aber ich habe das noch nie, in keinem Land in Südamerika hat die verdammte EC-Karte funktioniert. Also die kann ich die aus meinem Portfolio, welche Karten brauche ich? Die EC-Karte funktioniert in Europa und Rest der Welt kann man die eher nicht benutzen.
Ja, Genau. Also das ist nur noch mal dazu gesagt. Ansonsten ist es eigentlich egal. Es gibt halt du hast jetzt diese Miles Moore genannt. Da habe ich gleich nochmal ein Thema zu, auf das ich zurückkommen möchte. Dann die N26, die Santander ist ganz gut als Reisekreditkarte. Ich habe Erfahrungen gemacht mit der Comdirect. Line hat die Comdirect-Karte. Mit der, also wenn ich nicht zahlen kann, dann kann Line immer mit der Comdirect zahlen.
Ja.
Bisher immer sehr viel Glück gehabt. Ja. DKB ist auch so eine Karte, die ganz gut ist.
Ja,
allerdings sollte man da Aktivkunde sein, damit sie sich lohnt. Hast du noch Empfehlungen?
Ne, Santander hast du genannt, meine Frau hat die. Ist eine gute Kombination, weil ich habe noch eine Visa-Karte. Und dann ist man eigentlich man kann auch über Barclays Bank oder so, die haben oft auch mal Angebote für beide Kreditkarten, auch zu einem, finde ich, nicht so teuer. Das eigentlich braucht man auch kein Konto bei denen. Also man braucht bei diesen genannten Banken alles, braucht man kein Konto, sondern es wird sozusagen über online abgewickelt. Und ich habe auch zum Beispiel bei der Lufthansa-Kreditkarte sehr gute Sicherheitseinstellungen. Ich kann zum Beispiel immer wenn da was abgebucht wird, kriege ich eine SMS oder eine E-Mail oder eine Push-Nachricht aufs Handy in die App oder so. Das ist eigentlich narrensicher. Wenn ich die verliere, kann ich sie mit einem Anruf sperren lassen, online oder per Telefon. Also das sind eigentlich ziemlich coole Sicherheitsvorkehrungen.
Einen Betrag, also einen Maximalbetrag eingeben. Ja. Ich erinnere mich, dass ich jetzt auch mal gemacht habe, und dann wollte ich was Größeres bezahlen und dann ging das nicht. Ich so, warum ist das für ein Scheiß? Aber das ist meine eigenen Sicherheitsvorkehrungen haben mich dann daran gehindert. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Noch eine Sache, die mir dazu einfällt, Zahlungsmittel, Kreditkarten beziehungsweise Miles Moore. Diese drei Versicherungen, die du genannt hast. Aber ich muss doch die Reise mit der Kreditkarte bezahlen, damit sie auch über diese Versicherung abgesichert sind, oder?
Muss ich meines Wissens nicht.
Also ich muss den Mietwagen nicht über diese Kreditkarte bezahlen? Den Mietwagen
bezahlen. Muss ich bezahlen, damit ich diese Insassenversicherung, die Mietwagenfirmen dir immer verkaufen wollen, die kann ich mir sparen damit.
Genau, und was ist das mit der Gepäcksversicherung, die du genannt hast? Muss ich diesen Flug nicht mit der Kreditkarte bezahlen, damit diese Versicherung
sehr greift? Gute Frage, kann ich nicht seriös beantworten, weiß ich jetzt gar nicht. Ich hab noch nie eine Gepäckversicherung benutzt. Ich habe allerdings die Reiseversicherung benutzt über die Kreditkarte und da war ja nichts über die gebucht. Also das hat schon funktioniert.
Okay. Also müsste man sich vielleicht mal nochmal das Kleingedruckte,
das muss ich
mal,
immer,
zur Sicherheit nochmal durchlesen.
Das muss ich immer.
Weil das ist so mein Stand, mein Wissensstand ist, dass ich die Kreditkarte halt auch für die Reise einsetzen muss, damit sie entsprechend versichert.
Es gibt auch noch ein paar andere Vorteile. Wenn ich mit der Kreditkarte die Flüge zum Beispiel bezahle und die Fluggesellschaft kann nicht fliegen oder so oder geht insolvent, dann habe ich oft eine Möglichkeit, über die Kreditkarte doch mein Geld zurückzubekommen, weil ja die Leistung nicht erbracht wurde und die Kreditkarte ja sozusagen nur belastet wird, wenn die Leistung erbracht wird. Das ist insofern auch ein Vorteil und dann die Flüge gegebenenfalls mit einer Miles & More Karte zu kaufen.
Ja. Jetzt habe ich aber auch noch mal eine andere Geschichte. Wenn ich mich auf eine Weltreise vorbereite, also nochmal zum Anfang dieser Folge, und ich mich eigentlich für eine Allianz entschieden habe. Wie wichtig oder wie sehr empfiehlst du, dir von Anfang an eine Kreditkarte der Allianz zu holen und eigentlich alles nur darüber zu bezahlen, um halt entsprechende Meilen zu sammeln, um dann gegebenenfalls weitere Flüge oder Upgrades hinzubuchen zu können?
Das ist jetzt ja nochmal eine extra Folge von Podcast, Meilen sammeln für Profis. Das ist ja ein Riesenthema. Wenn man eine Kreditkarte von einer Fluggesellschaft, es geben ja alle Fluggesellschaften Kreditkarten heraus, es kann mir ja auch eine British Airways Mastercard besorgen oder sowas, wenn ich mit der Oneworld fliege. Dann kann ich natürlich alles, was ich mit der Kreditkarte bezahle, geht auf mein Meilenkonto bei der Fluggesellschaft. Wenn ich jetzt drauf aus bin und ich kann mir ja auch ein Business Case machen, das Round-the-World-Ticket sind so und so viele Flüge, für jeden kriege ich nochmal Meilen, dann habe ich ja oft nochmal einen Flug oder sowas raus. Plus ich bezahle weitere Flüge oder Mietwagen auch noch mit der Kreditkarte. Dann muss ich halt immer alles mit dieser einen Kreditkarte bezahlen. Nimmt mir vielleicht ein bisschen Flexibilität. Ich würde es mir vorher ausrechnen. Was kriege ich denn für wie viele Meilen, wo, bei welcher Fluggesellschaft mache ich am besten das Meilenkonto auf? Weil da gibt es auch nochmal Abstufungen in der Wertigkeit von dem, was du bekommst pro Fluggesellschaft. Mhm. Das ist manchmal auch echt ein bisschen kurios. Und
das variiert. Ja, das variiert. Also das ist nicht. Gab es eine Zeit lang Aegean, also die griechische Airline, Aegean, glaube ich, heißt sie, hatte sehr gute Meilen, wie nennt man das denn?
Sehr, sehr hohe Werte. Und dann haben Flieger immer erzählt, dass die ganzen Leute in den Business Lounges Aegean-Kunden sind, die dann irgendwelche Upgrades bekommen haben, weil das da relativ einfach geht. das ist eine lustige Story, glaube ich. Es gibt ja Spezialwebseiten dafür im Netz, die sich nur mit Meilen sammeln beschäftigen. Da würde ich eine von konsultieren, weil das ist ein Riesenthema. Es gibt auch da Newsletter, die ich mir bestellen kann, um so Meilenangebote mitzubekommen. Was weiß ich, wenn ich ein Abo von irgendeiner Zeitung buche für ein halbes Jahr, dann kriege ich 20.000 Meilen oder sowas. Da gibt es echte Spezialisten, die da wirklich aussagefähig
sind. Also das ist in Deutschland natürlich nicht so ein ganz großes Thema, ist in den USA viel größer. Weil da natürlich diese ganzen Kreditkartengeschichten einfach einfacher sind und da verdienst du ja wirklich mit jedem, also wirklich richtig viel. Es ist meiner Meinung nach oder aus meiner Erfahrung in Deutschland immer ein bisschen schwerer. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, also die Meilen sammelt man ja immer für 3 Jahre. Wenn man jetzt zum Beispiel die Miles & More Kreditkarte hat und sie jeden Monat einsetzt, mindestens 1 Euro damit ausgibt, dann entfallen die gar nicht und dann sammelst du einfach durch.
Genau, weil die nicht verfallen. Wenn man die Miles & More Karte hat, verfallen die Meilen nicht.
Ja. Korrekt. Und ich habe dadurch halt in den letzten paar Jahren halt echt eine ordentliche Summe an Meilen gesammelt und mir jetzt auch so im Nachhinein den ein oder anderen Flug, also jetzt letztens halt nach Südafrika in der Business Class und zurück, dann zahle ich halt nur die Steuern von 300 € und fliege entspannter.
Und im Prinzip ist auch das einzig Sinnvolle, was man für die Meilen einlöst, sind eigentlich Upgrades. Weil alles von der Wertigkeit her zu viele Meilen eigentlich kostet. Aber die Upgrades, wenn ich schon ein normales, ich muss dann natürlich darauf achten, dass ich ein upgradefähiges Ticket habe.
Genau, genau, die Klasse.
Die Buchungsklasse haben, die ich upgraden kann. Und dann macht ein Einsatz von Meilen Sinn. Irgendwas kaufen oder so ist meistens zu teuer mit Meilen. Ist so. Wäre so mein Ratschlag. Also die Meilen setze ich ein für Upgrades oder für Inlandsflüge. Wir haben aus der Weltreise zum Beispiel dann mit LATAM Inlandsflüge in Peru gebucht. Da spart man dann auch nochmal, weiß ich nicht, es waren jetzt nicht so viele, ich weiß gar nicht mehr, wie das sind, Punkte, glaube ich, bei denen. Und dann konnte man locker einen Inlandsflug für 2 Leute buchen. Das hat sich dann auch schon rentiert.
Also auf jeden Fall ist es, wie du vorhin schon sagtest, das ist ein eigener Podcast wert. Sehr ausführliches, sehr komplexes Thema. Man muss sich da wirklich sehr viel einlesen. Ich habe es lange Zeit ignoriert und erst vor 2 Jahren mich dann wirklich mit dem Thema beschäftigt. Aber ich muss auch sagen, das ist ein Thema, was sich wirklich lohnt. Als ich angefangen habe, mich da reinzulesen mich da so reingefuchst habe, seitdem fliege ich fast nur noch Business Class und gebe weniger aus wie früher, als ich noch Economy geflogen bin. Ja. Es rechnet sich, man muss nur wissen, wie. Aber das ist jetzt nicht, soll jetzt kein Teil der Weltreise sein, außer man möchte eine Business-Class-Weltreise machen.
Ja, genau.
Womit wollen wir denn weitermachen?
Versicherung. Möchte ich mal kurz erwähnen. Ich bin ja ein eher sorgloser Typ und überhaupt nicht der Kunde für Versicherung. Es gibt sehr, sehr viele, ich schicke dir auch den Link, ich habe einige sehr gute Beiträge in Reiseblogs, die das Thema Versicherung in epischer Breite abhandeln. Ich glaube, man braucht eine Auslandsreise-Krankenversicherung, wenn ich länger als 6 Wochen verreise, weil dann die normale Versicherung, die ich zu Hause habe, es nicht mehr abdeckt. Und man wird doch schneller mal krank, als man es glauben möchte. Wer irgendwelche Sportsachen macht oder Berge besteigt oder irgend sowas, bei dem ist das Risiko noch größer. Also man sollte eine Krankenversicherung für den Zeitraum der Weltreise sollte man extra abschließen. Ich glaube, das ist kein, das ist eine vernünftige Sache. Das ist keine Spinnerei, glaube ich. Da gibt's auch relativ viele Anbieter. SDA zum Beispiel hat auch eine sehr gute, für junge Leute auch inklusive Sportarten und so weiter. Das ist dann oft nochmal vom Preis her. USA und Kanada geht oft nochmal extra. Wenn ich älter als, weiß ich nicht, 35 bin oder älter als 60, wird's auch nochmal teurer. Wenn ich, aber das ist eigentlich alles, ist es relativ bezahlbar. Und dann kann ich eigentlich, das sollte kein Posten sein bei der Weltreise, den ich spare. Wenn ich nochmal an das Gesamtbudget der Reise denke. Also die Reisekrankenversicherung Absolut. Ist, glaube ich, echt ein Muss.
Also ich bin ein großer Freund von Versicherungen. Also das ist ein Thema, da könnte ich Stunden und also wirklich lange drüber sprechen. Letzte Woche erst das Beste, vorletzte Woche erst die letzte Erfahrung gehabt mit Reiseversicherung und warum man Versicherung eigentlich braucht. Wir waren in Australien unterwegs, wir waren die allerersten bei einem Autounfall, hat sich ein Auto überschlagen, als wir angekommen sind. Wir standen da so und da hatten so Line so, was ist denn hier los? Warum steht denn ein Auto? Das passt doch irgendwie gar nicht. Geht's hier nicht lang? Und dann erst haben wir kapiert, also das ist jetzt eine Sache von wirklich Millisekunden, die diese Gedankengänge halt irgendwie so stattfinden. Und dann haben wir jetzt so realisiert, oh scheiße, da bewegt sich ja noch was im Auto. Die haben jetzt gerade erst einen Unfall gehabt. Den habe ich rausgeholt, gar kein Problem. Der hatte nur einen Schock, aber auf dem Beifahrer war noch eine Frau eingeklemmt. Sie war eingeklemmt, ich musste halt wirklich die Tür verbiegen und sie rausholen. Äußerlich keine Schäden, innerlich weiß ich nicht, sie sind dann ins Krankenhaus gekommen. Und aber sie hat halt irgendwie, das Einzige, worüber sie nachgedacht haben, war, wir haben kein Geld und können uns das nicht leisten. Und ich so, hä, wieso, ist doch alles versichert? Nee, wir haben keine, wir haben an der Versicherung gespart. Und spätestens dann, wenn du halt gerade einen Unfall überlebt hast und äußerlich jetzt erstmal keine groben Schäden hast und du dann dir die ganze Zeit nur Gedanken machen musst, ob du dir jetzt das leisten kannst oder nicht, dann hast du einfach echt die Arschkarte. Und es gibt, und ich lese immer wieder, besonders aus England, aus Amerika, aber halt auch von Deutschen, die im Ausland einen Unfall haben und dann eine GoFundMe-Kampagne machen, weil sie halt irgendwie einen Rollerunfall hatten, irgendwo beim Klettern runtergefallen sind, einen Autounfall hatten oder sonst was. Und diese, es sind am Ende wirklich nur auf das Gesamtbudget ein paar Richtig. Euro, die den Unterschied zwischen sorglos reisen und immer mit diesem Hintergedanken, was wäre wenn?
Ja, also das ist schon fahrlässig, also diese Versicherung, ich glaube, das ist die einzige, die man wirklich braucht. Alles andere, Reisegepäck und so ein Zeug, das ist alles, glaube ich, nicht so wichtig, aber eine Krankenversicherung, die muss sein. Weil das wird schnell mal teuer. Ich muss ja auch meistens sofort bezahlen. Wenn ich irgendwo zum Arzt gehe im Ausland, muss ich bar bezahlen oder mit Karte oder so.
So die Kleinigkeiten, wenn du halt nur eine ambulante Untersuchung hast, die musst du sofort mit der Kreditkarte begleichen.
Genau, das ist jetzt nicht so, es kostet jetzt nicht, also weiß ich nicht, es kostet 100 Euro oder 50 Euro oder so.
Ja. Kommt drauf an, wo du bist.
In Neuseeland habe ich mal als Vergleich auf der Weltreise, ich war ja eine Weltreise als Abfolge von diversen Krankheiten, auch interessante Geschichte, möchte aber nicht vertiefen. Da habe ich, so knapp 80 Euro bezahlt bei einem normalen Hausarzt in Neuseeland. Und als Vergleich in Papete, da haben wir so knapp 50 Euro beim Arzt bezahlt.
Also ich habe, glaube ich, mal eine 5-Minuten-Untersuchung in Kanada für 450 Dollar gehabt.
Ich glaube, Australien ist auch teuer, oder? Da will ich auch
nicht. Australien, ich wurde ja vom Auto angefahren 2008 und habe, glaube ich, 4 Nächte, 5 Tage im Krankenhaus gelegen. Und das hat über 10.000 Dollar
gekostet. Das ist jetzt mal wirklich, das ist jetzt mal ganz konkret, um zu zeigen, wie schnell es passieren kann. Du musst gar nichts selber können. Du wirst vom Auto angefahren, landest im Krankenhaus, zack, 10.000 australische Dollar sind, weiß nicht, wie viel Euro sind das?
Heute nicht mehr so viel wie damals.
Aber
es ist ein ordentlicher Batzen.
Die muss man dann halt, das geht dann über die Reiseversicherung ganz praktisch. Deswegen braucht man die. Punkt.
Ja, absolut, absolut. Und auch in dem Falle, ich hätte damals, ich weiß nicht welche, ich glaube, ich hatte eine Signal Iduna, heute habe ich eine Hanse Merkur, aber wenn man einen Ansprechpartner hat, und das ist immer das Gute, wenn man halt wirklich es über jemanden macht, den man vielleicht auch irgendwie kennt, die haben dich um alles gekümmert, die haben angerufen, die haben, ich musste nicht mal eine Kreditkarte angeben, ich glaube, ich war 2 Nächte im Krankenhaus. Dann ging die Nachricht, es geht ja immer über ne, die Eltern wissen zuerst Bescheid, wo du bist und was passiert, und die kümmern sich dann ja irgendwie um alles. Und weil du liegst ja im Krankenhaus, du bist ja da, kannst ja bisher irgendwie gefangen. Und bis diese Nachricht halt bei der Versicherung angekommen ist, dauert es ein bisschen. Aber sobald sie da ist, hast du einen Ansprechpartner und die haben sich um alles gekümmert. Ich durfte dann nach 5 Tagen einfach, durfte ich 2 Zettel unterschreiben, musste nichts angeben, weil die Versicherung schon längst bezahlt hatte oder sich schon oder schon irgendwie einen Versicherungsschein geschickt hatte. Ich weiß es nicht, aber es lohnt sich. Es sind wirklich ein paar Euro, die gut investiert sind für den Fall der Fälle. Man ärgert sich immer, wenn man sie eigentlich nicht. Man sollte immer glücklich sein, wenn man sie nicht braucht.
Das ist einfach Peace of Mind. Das habe ich dann und dann ist gut. Alles andere, jetzt Mietwagen, kann ich wie gesagt über die Kreditkarte abdecken. Diverse andere Leistungen auch mit der Kreditkarte meistens. Und Reisegepäckversicherung oder sowas. Weiß nicht, ob er das braucht. Wenn ich teure Fotoapparate mit mir führe, also Profigerät, dann habe ich meistens sowieso wahrscheinlich eine Fotoversicherung für das Zeug. Wenn ich jetzt keine teuren Kameras dabei habe, dann nicht. Und so Sachen wie Computer, die sind oft, die kann man, muss man mal checken, ob die über die Hausratversicherung von zu Hause abgedeckt sind, falls das Gepäck verloren geht.
Sind sie meistens nicht, kann ich dir sagen. Ich kann dir sagen, dass Computer meistens nicht zur Hausrat gehören. Wir haben es ja gerade gehabt. Letztes Jahr ins Auto eingebrochen in Spanien. Wir hatten zum Glück eine separate Elektronikversicherung. Über die alte Leipziger. Die haben da nochmal eine Unterversicherung irgendwie, die sie über Drittanbieter anbieten. Ich bin jetzt gerade in meinen E-Mails unterwegs und schaue gerade, wie sie heißt. Ich finde sie aber nicht, aber vielleicht packe ich sie einfach in die Shownotes mit rein. Und da war das echt problemlos. Ich habe die Rechnung hingeschickt und ein paar Tage später hatte ich den Neuwert wieder auf meinem Konto. Nicht den Zeitwert, sondern den Neuwert. Ja. Konnte also ganz schnell einen neuen PC und eine neue Kamera und so weiter kaufen. Hausratsversicherung wir haben darüber einen Beitrag geschrieben und mir fällt jetzt gerade nicht mehr so ganz genau ein, wann Hausrat wirklich übernimmt auf Reisen.
Es gibt aber Fotoversicherung. Bei mir ist in der Fotoversicherung das Notebook mit drin, auch als Neuwert. Das heißt, ich kann meine komplette, ich könnte, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Reiseblogger bin, der, was weiß ich, viel Videos macht und so, könnte ich meine Fotoversicherung, kann das ganze Zeug in der Fotoversicherung inkludieren und dann ist das damit drin.
Ja, also so ist es bei uns auch. Wir haben eine Elektronikversicherung, nennt sich das, aber da sind halt die ganzen Kameras, die ganzen Laptops und so weiter mit drin. Also alles, was wir halt für uns halt so zum Arbeiten brauchen, aber halt jeder Reisende halt eben so unterwegs halt hat, wenn er eine Weltreise vielleicht macht. Hier habe ich sie jetzt gerade gefunden. Alte Leipziger heißt sie. Genau. Und naja, ich packe sie einfach mal in die Shownotes mit rein. Aber da habe ich echt Peace of Mind. Da waren ja bei uns waren das ja mehrere tausend Euro, die da aus dem Auto geklaut worden sind. Und wir hatten danach echt recht wenig Arbeit. Bei uns ist das so, wir sind Hausratsversicherung bei der Allianz. Ja. Und da sind keine Elektronik, genau so war das, keine Datenträger und keine elektronischen Produkte sind in der Hausratsversicherung mit drin. Und das ist so lustig, dass die übernehmen noch nicht einmal elektronische Zahnbürste. Die mussten wir selber nochmal neu kaufen. Die hat die Versicherung nicht übernommen.
Siehst du mal.
Also teure Parfüms und weiß ich nicht was, aber Laptop und solche Sachen alles nicht. Und die elektronischen Zahnbürsten nicht. Wenn es normale Zahnbürsten wären, ja, auch wenn die aus Gold wären und 1.000 Euro kosten, ja, aber weil sie elektronisch sind und 50 Euro kosten, nicht.
Und das sollte ja eigentlich auch nochmal eine Empfehlung für die Weltreise sein. Man sollte nichts mitnehmen, was unersetzbar ist. Ich nehme auf eine Weltreise nur minimales Gepäck mit. Wenn ich natürlich fotografiere oder filme und brauche mein Equipment, dann muss ich das mitnehmen. Wenn das nicht der Fall ist, da reicht mir ein Handy zum Fotografieren. Und ich backuppe natürlich alle meine Daten vorher irgendwo. Es empfiehlt sich auch zum Beispiel Reisepässe, Kreditkarten, Fotokopien zu machen und mir die zum Beispiel als E-Mail selbst zu schicken oder in die Dropbox zu legen oder so, dass ich im Prinzip von überall her drauf zugreifen kann, falls das Gepäck weg ist, ich ausgeraubt wurde oder was weiß ich passiert ist. Das Worst-Case-Szenario sollte man immer mal durchspielen, was passiert denn, wenn das Gepäck weg ist. Und da ist so kleine Sicherheitsaspekte, zusätzlich zur Versicherung natürlich und zusätzlich zu den Zahldaten, die ich habe, dass ich all meine wichtigen Dokumente für die Reise abfotografiere oder Fotokopien mache oder Scans und die digital irgendwo ablege, wo ich übers Internet drankomme. Glaube ich, ist auch nicht viel Arbeit und so viele Sachen sind das auch gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall ganz wichtig, falls doch wirklich mal das Gepäck weg ist, was ja auch schneller geht, wenn man relativ viel fliegt und mal umsteigt. Da kann schon mal sein, dass das Gepäck weg ist. Und ich muss auch damit rechnen, dass ich das Gepäck nicht wiederbekomme. Das sollte man auch, und natürlich die wichtigen Sachen sollte man natürlich im Handgepäck haben. Und im Handgepäck, es empfiehlt sich, ich vergesse es manchmal, aber es ist echt sinnvoll, im Handgepäck, wenn man Umsteigeflüge hat, sollte man auch mal Unterwäsche und Kosmetik und Deo und sowas haben für 2 Tage oder so, falls das Gepäck weg ist. Ist mir schon passiert. Ja. Und dann ist man irgendwo, es war damals in Panama, weil die Amis das Gepäck irgendwie behalten haben und deswegen ist es nicht in den Flug reingekommen. Und dann sitzt man in Panama bei 35 Grad und hat nichts. Ist zwar irgendwie auch befreiend, aber auf Dauer auch nicht so nett.
Das gleiche habe ich auch in Dubai gehabt und da musste ich erstmal die ganze Zeit so in der Dubai Mall abhängen und mir irgendwie Schlüpper, Hosen und alles kaufen, weil ich halt sofort einen Weiterflug am nächsten Tag hatte und ich wusste, es dauert mindestens eine Woche, bis ich mein Gepäck wieder habe.
Also das ist ein Tipp fürs Handgepäck und ansonsten gilt für die Weltreise. Was ich nicht wirklich brauche, nehme ich nicht mit. Einen Rucksack, einen Duffelbag als Hauptgepäck, so 40 Liter, wenn es hochkommt. Und ein kleines Handgepäck und das muss eigentlich reichen. Ich manchmal sehe, was die Leute für riesen Rucksäcke dabei haben, da wundere ich mich schon, was die dabei haben.
Aber das ist immer so, also ich kann das verstehen. Vielleicht hast du das auch selber Erfahrungen gemacht früher. Die erste Reise, da nimmst du immer das Größte. Für die allererste Reise ohne Erfahrung. Da hast du den 70 plus 10 Backpack. Ja. Weil du nimmst mit alles. Und dann hast du dich die ersten paar Tage, dann schmeißt du ein paar Sachen raus und dann kommst du wieder zurück nach Hause und dann schmeißt du den Rucksack weg oder raus und dann kaufst du dir halt irgendwie 40 Liter. Und dann so die zweite Reise ist dann deutlich entspannter. Diese Erfahrung muss man einfach irgendwie machen. Ich predige das seit Jahren. Leute, kauft euch kleine Rucksäcke und ich sehe immer wieder, selbst Freundes- und Bekanntenkreis, die ja eigentlich, wo ich ja wirklich direkten Draht zu habe und direkten Einfluss, also nicht nur über den Blog. Und denen sage ich, kauf dir einen 40 Liter, 50 maximal, wenn es sein muss. Wenn du so kalt und warm gleichzeitig machst, dann darf es schon 50 Richtig. Sein. Und die kaufen sich trotzdem den 70er und kommen zurück und sagen, du hattest recht.
Und zum Beispiel, man braucht ja gar nicht, wenn man jetzt angenommen, man braucht natürlich, eigentlich braucht man nur Wäsche für eine Woche, weil wenn ich in Asien, ich weiß nicht genau, wie es in Asien ist, bin nicht so der Asien-Experte, aber in Südamerika gibt es überall Wäschereien. Also
ist es auch so. Genau. Also wir haben so 7 bis 10 Schlüpper. Ja. Das ist so Pi mal Daumen, je nachdem, wo wir hingehen, aber man kann überall und im Notfall eine Reihe in der Tube Richtig. Mitnehmen. Und dann kannst du per Hand noch die Reise ein bisschen verlängern.
Genau, daran erkennt man auch die Deutschen im Ausland. An den Deuter Rucksäcken, den Jack Wolfskins Klamotten und der Reihe in der Tube dabei.
Ja, ganz genau. So kriegt man immer ein bisschen Kultur mit.
Das ist doch schön. Ich meine, das ist witzig. Reiner Tube ist eine uralte Marke. Die gibt's seit 100 Jahren oder so. Gefühlt. Ja, das ist echt witzig. Ja. Aber es funktioniert. Und ich kann auch zum Beispiel wo es vielleicht nicht so, Wäschereien gibt, wie in Südamerika oder Asien, in Australien zum Beispiel, an den meisten Campingplätzen und Hotels gibt es Waschmaschinen und Trockner. In Neuseeland gibt es auf jedem Campingplatz eine Waschmaschine und einen Trockner. Also im Prinzip gibt es überall, wenn ich ein Airbnb mir besorge, dann kann ich da natürlich drauf gucken, dass eine Waschmaschine da ist, oder es gibt an den entlegensten Orten der Welt kann ich meine Wäsche waschen. Das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Da brauche ich mir auch keine großen Gedanken machen. Eine Woche mitnehmen und alles ist gut.
Ja, ja, absolut. Also wir machen das auch so, dass wenn wir halt in moderneren Ländern unterwegs sind, also unter Anführungsstrichen, da ist ja eine Reinigung eher teurer. Da suchen wir uns halt ein Airbnb oder ein Service Apartment oder halt auch auf den Campingplätzen jetzt in Australien, Neuseeland. Eigentlich fast immer Wäsche waschen. Kein Problem. Und wenn du halt so in Afrika oder in Asien unterwegs sind, da kannst du eigentlich immer super für ein paar Euro das Kilo deine Wäsche
Richtig.
Machen
lassen. Richtig, und die meisten Hotels oder Unterkünfte bieten auch so einen Service an, dass sie das machen. Ja. Die gehen dann aber auch nur zur Wäscherei um die Ecke. Also das ist meistens, dann zahlst halt ein bisschen mehr, wenn du zu faul bist, aber im Prinzip überhaupt kein Thema. Wir haben schon ein paar Mal, man sollte auch nicht seine teuersten Klamotten dabei haben auf der Weltreise, ich sag's auch nochmal. Nee. Es kann natürlich mal sein, dass in Südamerika man alles in den großen Topf reinschmeißt, wo die 90 Grad Wäsche drin steckt. Dann kommt's halt verfärbt raus, hatten wir auch schon. Ist kein Weltuntergang, aber man sollte da nicht sein Armani-Hemdchen da abgeben. Also auch nur mal so als Hinweis.
Ja, ist ein guter Tipp. Also sehe ich auch so, sage ich auch immer. Die achten da nicht immer drauf, auf die Pflegehinweise, die da, oder eigentlich, ja. sondern es wird einfach wirklich alles zusammengeschmissen. Ja. Wenn sie Farben trennen, dann hast du Glück gehabt.
Das ist eine gute richtig, Frage. Aber das ist wirklich überhaupt nicht oft der Fall, und deswegen sollte man da auch nicht seine. Aber wie gesagt, auf die Weltreise nehme ich nichts mit, was teuer oder unersetzlich ist. Das lasse ich zu Hause. Und so ist mein Gepäck dann auch wirklich überschaubar.
Ja. Ja, super. Haben wir doch eigentlich ganz gut das Thema Weltreise besprochen.
Ja, so oder? Halbwegs. Ich gebe dir noch einen Link für die Shownotes an praktischen Apps. Weil ja so mein Hauptarbeitsmittel heutzutage, um die Weltreise zu organisieren, ist mein Handy. Da kann ich Apps drin haben für die Budgetkontrolle, für meine Flüge, für was weiß ich, meine Konten habe ich da drin, die Kreditkarten, die Fluggesellschaften-Apps.
Ich hole mein Handy mal raus, erzähl, dann kann ich dir sagen, was
also
ich
meine Lieblings-App auf der Weltreise war die Kajak Trips. Da kann ich alle Hotelbuchungen oder Unterkünfte oder Flüge, von wo auch immer ich die gebucht habe, kann ich dort einstellen. Und dann habe ich auch im Nachhinein, das bleibt dann ja über Jahre drin, kann ich immer gucken, wo gewesen bin, was es gekostet hat, mit wem ich da geflogen bin. Sehr cool gemacht, gibt's als Desktop auf kajak.com kann ich mir das unter Trips, kann ich mir ein Konto anlegen oder als App. Es gibt so Wallet-Apps, wo ich mein Budget kontrollieren kann.
Ganz kurz, habe ich auch mal gehabt, Kajak Trips. Ich nutze jetzt App in the Air. Das macht eigentlich mehr oder weniger dasselbe, und es visualisiert sehr geil, was du schon alles geflogen
bist. Das gucke ich mal an.
Und sagt dir halt, es ist halt so ein bisschen Gamification im Vergleich zu anderen, macht ein bisschen Augmented Reality, kannst du halt in den Raum deine Weltkarte halt legen oder den Globus, und dann siehst du, wo du geflogen bist, mit welchen Airlines du am meisten fliegst, welche Flughäfen du am meisten anfliegst. Ganz cool. Also ist mehr oder weniger dasselbe wie Kajak Trips, anders dargestellt.
Und für Leute, die ihre Unterkünfte unterwegs dann buchen, während der Reise sozusagen, so wie ich das gemacht habe, wir haben je nachdem, kam immer drauf an, auf der Osterinsel muss man früher was buchen, weil da ist es halt, da gibt's nicht so viel Unterkünfte. Aber wenn ich jetzt nach, was weiß ich, Santiago de Chile komme oder eine größere Stadt, da habe ich so viele Optionen. Also ich buche am liebsten über Booking, das ist meine Lieblings-App, aber Expedia benutze ich auch ganz gerne. Also Die hat man dann auf dem Handy und ich empfehle auch, die Fluggesellschaften-Apps oder von den Flughäfen die Apps auf dem Handy zu haben. Die kann man dann ja später wieder runternehmen. Aber das ist oft ganz praktisch, um einfach mal zu sehen am Flughafen, wo ist denn mein Gate, wo muss ich denn hin, wo fliegt denn die LATAM in Lima am Flughafen ab, wann ist denn der Gate offen und solche finde ich immer ganz wichtig, das irgendwie zu wissen. Deswegen Flughafen-Apps ist eine Empfehlung. Wer will, es gibt auch.
Also ich habe auch, also Booking. Booking.com, wenn ich halt Hotel, Airbnb natürlich, wenn genau. Ich halt Apartment möchte. Für Asien habe ich Agoda. Agoda ist in Asien sehr stark und hat oftmals günstige Preise. Und wenn mir beides nicht passt, dann vergleiche ich auf Momondo. Das ist auch ganz gut. Momondo hat halt auch so eine Hotelsuchmaschine, so ein bisschen halt auch sowas wie Trivago, aber hat meiner Erfahrung nach oftmals die besseren Preise. Also ich habe da zum Beispiel auch in den USA mal, hatten wir über Booking immer geschaut, da war San Francisco und LA wahnsinnig teuer und dann haben wir mal bei Momondo das eingegeben und dann haben wir das Hotel, was auf Booking $1,400 kosten sollte für 3-4 Nächte, haben wir dann über Momondo für 700
gekauft. Also vergleichen ist sinnvoll, über die Apps hinweg auch, weil doch immer mal andere Promotion-Kontingente in diversen Datenbanken dann drin sind, ja. Also das ist hilfreich. Und ansonsten, wenn man jetzt zum Beispiel Camping oder mit dem Auto unterwegs ist, so Selbstfahrertour, da gibt's Outlander, ist eine App, die weltweit, glaube ich, benutzt wird für Campingplätze, Stellplätze, wo kann ich tanken und sowas. Und in Neuseeland oder in Australien, in Neuseeland gibt's den, wie heißt der, Campermate, genau, das ist die App, die da jeder benutzt, die ist auch klasse, weil da bekomme ich angezeigt, gibt's eine Waschmaschine am Campingplatz, gibt's heiße Duschen, was kostet's, kann ich's direkt buchen über die App, ist das frei, wie weit ist es hin? Ziemlich cool.
Ja, also Campermate ist wirklich total klasse, kann man jetzt mittlerweile auch für Australien ganz gut nutzen. Und das Coole ist auch, dass die halt über GPS, also über die Koordinaten, die Location-based Gutscheine und Aktionen halt anbieten. Da gibt es immer Pop-up oder so, oder gibt es auch ein extra Fenster, was es hier in der Nähe gibt. Und dann kann man halt so, ja, so Aktivitäten viel günstiger nochmal buchen. Mal so einen günstigeren Helikopterflug, wenn man möchte, an der Great Ocean Road oder über dem Franz Josef Glacier. Ganz ja, geil.
Also das sind so die Apps, die ich wichtig finde. Man kann natürlich auch ganz oldschool sich ein Excel-Sheet basteln für sein Budget und da immer die Sachen eintragen. Man muss keine App haben. Also das geht auch. Also
ja, das Smartphone hast du aber eh dabei. Deswegen macht es das Ganze schon deutlich einfacher, oder?
Ja, ich denke mal, die meisten Leute werden das Smartphone benutzen und gar keinen. Ich bin ja ein bisschen oldschool. Ich habe meistens noch einen Rechner irgendwie mit dabei. Und wir haben dann für Budget so ein Excel uns gebastelt und haben da die Kosten eingetragen. Dann konnte man das auch, kannst ja dann hochrechnen gegen das, was du hast. Und dann siehst du, wie viel noch über ist. Das ist ganz praktisch. Gib da
wenn du jetzt die N26 nutzt, dann musst du das auch schon gar nicht mehr machen. Da hast du schon
alles. Ja, aber wenn ich mehrere Zahlarten habe, dann geht's halt nicht mehr.
Ja, stimmt schon. Also nur noch mal kurz zu den Apps zum Campen und Roadtrips. Also Park4Night finde ich ganz spannend. Da kannst du halt einfach Stellplätze, auch oftmals fürs Wildcampen vielleicht auch mal ganz, ganz gut. Oder iOverlander, die ist noch nicht so viel benutzt. Da sind noch so ein paar Underdogs vielleicht drin. Jetzt vielleicht nicht mehr, wenn ich es erwähnt habe. Und budgetmäßig finde ich eine ganz geile App, Trail Wallet. Die macht eigentlich genau das, was du jetzt gerade mit der Excel-Tabelle machst. Manuell kannst du da eingeben. Und das ist ganz geil, weil du halt die verschiedenen Währungen deiner Reise mit einpacken kannst. Und dann kannst du sagen, ich habe jetzt hier südafrikanische Rand 200 bezahlt. Und dann rechnet er dir das automatisch in Euro um. Zum tagesaktuellen Wert, wenn du halt Internet hast oder wenn du kein Internet hast, zum halt letzten, den du halt runtergeladen hast. Und dann hast du halt immer einen Überblick und du kannst deine eigenen Kategorien einfügen und sagen, also das ist jetzt irgendwie Auto und Benzin, das ist jetzt Unterkunft, das ist jetzt Grocery Shopping, das ist jetzt Alkohol, das ist Essen oder was auch immer. Du kannst da deine eigenen Kategorien reinpacken. Und das ist schon sehr, sehr geil. Also Trail Wallet kostet ein bisschen was, aber ist eine App, die ich seit Jahren nutze.
Genau, und das macht es halt schon sehr praktisch, wenn man, oder eine Währungsumrechner-App. Das ist auch manchmal ganz gut, wenn man schnell mal irgendwo eine Währung umrechnen will. Gibt es einige Apps, die auch offline funktionieren. Wenn ich zum Beispiel irgendwo bin, wo es gerade keine Telefonnetzverbindung gibt, dann habe ich auch Apps, die offline auf dem Handy funktionieren und ich kann schnell mal eine Währung umrechnen.
Ach so, eine Sache, die ich noch zu diesem Trail Wallet sagen möchte, weil ich es gerade aufgemacht habe, was ich an der, also die wurde auch von zwei Reisebloggern entwickelt, was ich an der total klasse finde, ist, dass du halt angeben kannst, wie viel du im Durchschnitt dein Tagesbudget ist. Cool, ja. Ist. Dann sagt er dir, wie viel du übrig hast, und dann wird es halt auch irgendwie orange, wenn es knapp wird, und rot, wenn du drüber bist. Aber ich meine, es gibt ja so Tage, die ersten Tage in einem Land, da bist du ja immer über dem Budget, weil du halt eine SIM-Karte kaufen musst, weil du halt vielleicht ein teures Hotel für die erste Nacht gebucht hast und. Das sind ja immer, du einkaufen gehst. Also es gibt ja immer so Sachen, am Anfang ist es teurer und dann groovst du dich so in das Land ein und dann wird es günstiger. Und das Geile an der App ist, die hat eine Durchschnittsausgabe. Du siehst jeden Tag oder jedes Mal, wie viel du im Durchschnitt auf der Reise ausgegeben hast und wie lange du schon auf der Reise unterwegs bist und wie viel du schon für diese komplette Reise ausgegeben hast. Alles auf dem ersten Screen.
Ist doch perfekt.
Und das ist schon sehr, sehr geil. Das ist doch genau das,
was ich für die Weltreise brauche, wenn ich mein Budget so ein bisschen im Auge behalten will, was ja auch nochmal eine sinnvolle Empfehlung, glaube ich, ist, ja. Dass ich das nämlich genau tue, damit ich nicht irgendwo am Ende der Welt lande und die Kohle ist all.
Ja, ganz genau. Also das ist wirklich so eine der cleversten Apps, die ich für sowas auf dem Handy habe. Ja, also total super. Gibt dann auch noch mal eine andere App, die heißt YNAB, YNAB, steht für You Need a Budget. die kostet 50 Euro im Jahr, sehr teuer, aber sehr ausgeklügelt. Und dann gibst du einfach quasi, du hast dein Budget. Und dann gibst du jedem Euro eine Aufgabe. Du sagst also, du hast 50 Euro für Kaffee trinken im Monat und 200 Euro fürs Einkaufen. Die ist eher für den Alltag als Haushaltsbuch gedacht, aber die kannst du auch ganz gut fürs Reisen nutzen. Einzige Problem ist nur, dass sie halt keine Währungsumrechnung macht. Entsprechend musst du vorher immer alles in Euro umrechnen und das macht es ein bisschen kompliziert. Aber auch eine ganz gute App. Also, aber Trail Wallet wäre so die App, auf die ich immer zurückgreife.
Ja, dann haben wir doch jetzt auch zu den Apps noch was gesagt.
Ja. Ja. Ja, also ich glaube schon, dass das der Hörer, wenn er jetzt hier bis jetzt hier dran geblieben ist, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass er einen ganz guten Überblick bekommt, was er braucht, worauf man so achten sollte, wenn man eine Weltreise planen möchte. Wir haben sehr, sehr viele Links gesammelt, die wir in den Shownotes jetzt alle reinpacken werden. Hier der kurze obligatorische Hinweis, der eine oder andere Link ist ein Affiliate-Link, damit unterstützt ihr den Podcast, wenn ihr also quasi eine Kreditkarte damit abschließt oder halt irgendwie das Buch über Amazon oder sonst irgendwas kauft, dann haben wir auch ein bisschen was davon. Aber ansonsten glaube ich, Dirk, wir haben es,
denke ich auch. Ich hoffe, das war informativ und unterhaltsam auch ein bisschen. Wir haben es ja immer mit Anekdoten versucht anzureichern, damit es nicht ganz so trocken wird.
Ja, also ich finde, also es macht, also mir persönlich, muss ich jetzt auch einfach mal sagen, mir macht es immer wahnsinnig viel Spaß mit dir. Fünfte Folge, wie wir jetzt wissen. Ich freue mich auf die nächste.
Okay, ich denke mal noch was aus.
Du hast doch viel zu erzählen.
Ja, klar, ich bin auch schon ein bisschen länger unterwegs.
Ja, eben. Also ich danke dir also auf jeden Fall, dass du heute Gast warst. Schaut alle gerne mal bei Dirk auf dem Blog vorbei. Wir haben alles in den Shownotes verlinkt, der Planetenreiter. Und Dirk, ich danke dir. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag.
Ja, vielen Dank.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüssi. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir haben wahnsinnig lange gesprochen. Ich finde das echt unglaublich, wie lange man dann einfach über so ein Thema sprechen kann. Ihr seid jetzt schon seit irgendwie einer Stunde 20 mit dabei. Herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf, ich weiß nicht, wo ihr diesen Podcast überall hört, auf offthepath.com vielleicht sogar. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Hinterlasst gerne eine Bewertung, würde mich wahnsinnig freuen.
Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Wir haben ein paar tolle, spannende Folgen aufgenommen in den letzten Wochen vor Irland und nach Australien. Ich habe zum Beispiel Couchsurfing in China mit Stefan Ort, habe ich hier vorliegen, schon aufgenommen. Richtig cool. Die perfekte Mittelamerika-Rundreise mit Nira und Christoph, auch eine spannende Folge. Dann mit dem Fahrrad auf Weltreise mit Olga und Michel, die sind richtig lange von Deutschland aus, sind die jetzt in Laos, glaube ich, gewesen, da haben wir den Podcast aufgenommen. Also eine lange Strecke sind die gefahren, sehr, sehr spannend. Dann Lena und Ulrich sind 2 Jahre mit einem Defender durch Westafrika gefahren, auch sehr, sehr spannend. Dann wird jetzt gerade aufgenommen. Muss ich mal eben kurz schauen, was wir hier noch so haben. Ja, also wir haben noch ein paar richtig coole Podcasts, also wie ihr seht und wie ihr hört. Wenn ihr einen Podcast besonders gerne schnell hören wollt, dann schreibt mir sehr gerne über Instagram, @offthepath. Dann registriere ich das und dann kann ich mal schauen, ob ich in meiner Planung ein bisschen was machen kann und die ein oder andere Podcast-Folge früher spiele. Ganz genau. Das war's auf jeden Fall für diese Woche, für den Moment. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, egal wann und wie und wo ihr diesen Podcast hört. Alles Gute und bis bald und stay wild.